Wir wollen uns also heute Morgen mit der erstaunlichen Struktur der vier Evangelien beschäftigen. Wir wollen uns Fragen stellen wie, warum gibt es genau vier Evangelien? Und wie sind die Zusammenhang zwischen den Evangelien und dem Alten Testament? Was ist die Bedeutung von jedem einzelnen Evangelium? Und wir wollen auch sehen, wie die vier Evangelien ganz eine erstaunliche literarische Einheit bilden. Grüezi miteinander, kommen Sie nur, wir haben schon noch Platz. Kann man schnell anzeigen, wo es Platz hat, wo frei sind? Da hätte es noch... Wir haben es gekippt. Ui, so war. Da hätte es noch... Excuse. Wer ist schon neu gekommen? Aha. Also im Sinn von einer Einführung in die vier Evangelien, wenn wir uns zuerst die Frage stellen, was bedeutet das Wort Evangelium eigentlich? Das kommt also aus dem Griechischen, heisst Euangelion, das ist also so, übers Latinische, aus dem Griechischen übers Latinische in die deutsche Sprache gekommen und hat dann das Wort Evangelium gegeben, was so viel bedeutet wie gute oder frohe Botschaft. Eu heisst gut oder froh. Angelion, Botschaft. Der Ausdruck wird in Markus 1, Vers 1 gebraucht als Titel von dem Buch. Und von daher kann man das ableiten, die Bezeichnung für die vier ersten Bücher im Neuen Testament. Ich kann jemand schnell Vers 1 vorlesen.
Anfang des Evangeliums Jesus Christus.
Jawohl. Wenn wir also die Bezeichnung im Markus-Evangelium übertragen auf die drei anderen verwandten Schriften im Neuen Testament. Zur Inspiration von den Evangelien gibt es einen erstaunlichen Hinweis in Johannes 14, Vers 26, wo der Jesus am Vorabend von seinem Kreuzestod das Kommen vom Heiligen Geist angekündigt hat. Und dort lesen wir Folgendes. Kann jemand das zitieren?
Der Geist stand aber, der Heilige Geist, den der Vater sendet in meinem Namen, der wird das alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
Also diese Stelle macht deutlich, dass der Heilige Geist hat kommen soll, um die Augenzeuge zu erinnern, an das Wort Jesu. Und so hat sich die Ankündigung vom Wirken vom Heiligen Geist ganz speziell erfüllt, dann in der schriftlichen Abfassung von den Evangelien. Denn zu dem Zeitpunkt ist ja das ganze Neue Testament noch zukünftig gewesen, aber da haben wir die Ankündigung vom Wirken vom Geist Gottes im Blick auf die Erinnerung an das Wort Jesu. Man könnte die vier Evangelien bezeichnen als vier geschichtliche Biografien vom Mensch Jesus Christus auf der Erde. Aber die Frage stellt sich eben, warum haben wir genau vier solche Lebensbeschreibungen? Und einen Schlüssel dazu finden wir in der Gesetzgebung von Israel. In 5. Mose 19 finden wir einen juristischen Grundsatz, wo vor Gericht gegolten hat in Israel. 5. Mose 19, Vers 15.
Ein einzelner Zeuge soll nicht wieder jemand auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit und wegen irgendeiner Sünde, bei irgendeiner Sünde, die er begeht, auch.
Also das Prinzip da lehrt Folgendes. In Israel hat aufgrund von einer Zeugenaussage hat jemand nicht dürfen verurteilt werden. Es hat also ein Minimum gebraucht von zwei Zeugen, damit eine Strafe können ausgeführt werden. Ein glaubwürdiges Zeugnis vor Gericht hat also mindestens zwei Zeugen gebraucht. Jetzt, wenn wir uns das vorstellen, was die Evangelien anbetrifft, so finden wir da nicht nur zwei Zeugen, sondern genau zwei mal zwei Zeugen. Das heisst, Gott hat wolle mit den Evangelien uns ein überaus glaubwürdiges Zeugnis geben in Bezug auf den Höhepunkt der Heilsgeschichte Gottes überhaupt. Denn die Evangelien zeigen den Höhepunkt der Heilsgeschichte. Das Alte Testament war alles vorbereitet gewesen, bis auf den Punkt, wo Gott selber in die Welt gekommen ist und Mensch geworden ist. Das ist das Thema der Evangelien. Und wo der Mensch, Jesus Christus, das Heil Gottes, das ewige Heil Gottes, durch seinen Kreuzestod auf Golgatha vollbracht hat und nachher als Sieger auferstanden ist. Das ist das Thema der Evangelien. Und das soll so glaubwürdig bezeugt werden, dass also zweimal zwei Zeugen hat sollen geben vom Gleichen. Und dann müssen wir noch daran denken, wenn das in der Zahl 2 sehr stark in Verbindung steht mit Gesetzgebung und Gerichtsverhandlung. Alle vier Evangelien hören auf mit einem Prozess. Und zwar mit einem scheußlichen, ungerechten Prozess. Aber der schlimmste Prozess, den es je gegeben hat in der Weltgeschichte. Und da haben wir also zweimal zwei Zeugen, die auftreten und Zeugnis ablegen gegen den Prozess, der zur Ermordung und Kreuzigung vom Messias geführt hat. Jetzt, wenn man das Prinzip vor Augen hat, die zweimal zwei Zeugen, dann ist es umso verblüffender zu sehen, dass effektiv die Evangelien können auf verschiedene Arten nach in zwei Gruppen eingeteilt werden. Zum Beispiel haben wir unter den Autoren zwei Schreiber, die Apostel gewesen sind. Also die ganz spezielle Autorität von Apostel vom Messias bekommen haben. Nämlich den Matthäus und den Johannes. Aber zwei andere Schreiber sind keine Apostel gewesen. Der Markus und der Lukas. Aber in neutestamentlichem Sinn sind sie Propheten gewesen. Wir lesen nämlich in Epheser 2, Vers 20, dass Gemeinde Gottes, Kirche Gottes, Versammlung Gottes, das ist alles das Gleiche, wenn man nur das Richtige meint damit, ist aufgebaut auf der Grundlage, wo die Apostel und Propheten geleitet haben. Und das sind nicht die alttestamentlichen Propheten gemeint, sondern wir haben zuerst Apostel genannt und dann Propheten, das sind die neutestamentlichen Propheten. Also diejenigen, die durch Inspiration geredet oder und geschrieben haben. Und so hätten wir also in Markus und Lukas, in so einigen inspirierten Schreiber, hätten wir neutestamentliche Propheten. Gut, zwei Apostel, zwei Propheten. Dann können wir weiter feststellen, zwei von diesen Schreibern sind Augenzeuge gewesen. Wo also das meiste von dem, was sie schreiben, auch miterlebt haben. Das ist der Matthäus und der Johannes. Aber die zwei anderen Schreiber sind Zeugen durch Nachforschung. Der Lukas schreibt das ja ganz ausdrücklich am Anfang von seinem Evangelium. Ich kann da über das lesen in Lukas 1. In seiner Einleitung. Also man sieht, dass der Lukas vorgegangen ist wie ein Historiker, wo also der Quelle nachgegangen ist, den Augenzeugen, und hat das Material, das geschichtliche Material zusammengesammelt. Und so ist er also ein Zeuge durch Nachforschung, wo wieder bei den authentischen Augenzeugen ist, nachsuchen. Und zwar sehr systematisch. Und das Gleiche kann man im Prinzip auch sagen von Markus. Er selber war ja nicht einer von diesen 12 Aposteln. Aber er hatte eine ganz spezielle Beziehung gehabt, wie wir noch nachher gesehen werden, zum Petrus. Und so hat er sehr viel durch den Petrus mitbekommen. Der Petrus nennt ihn ja sogar «Mein Sohn Markus». Wir haben das noch gesehen in 1. Petrus 5. Er hat also eine ganz spezielle Beziehung gehabt und durch ihn sehr viel Material bekommen. Und dann kommt dazu, seine Mutter, Markus, seine Mutter, die hat ja ein Haus gehabt in Jerusalem, wo in Jerusalem eine Gemeinde war. Das ist in Apostelgeschichte 12, Vers 12. Und so hat also der Markus sehr viel Kontakt gehabt in Jerusalem, in dieser Urgemeinde, im Haus von seiner Mutter, zu authentischen, glaubwürdigen Augenzeugen. Und das ist auch sehr interessant. Sie selber sind nicht Augenzeugen. Markus höchstens zum kleinen Teil. Aber dadurch, dass sie einen Haufen Augenzeugen besucht haben und mit ihnen geredet haben, Kontakt gehabt haben, stehen sie eigentlich noch für einen Haufen andere Zeugen dazu. Also da haben wir zwei Augenzeugen und zwei Zeugen durch Nachforschung. Und beides hat ihre seine Bedeutung. Dann weiter kann man sagen, zwei haben chronologisch, streng chronologisch geschrieben. Also im zeitlichen Ablauf von den Ereignissen. Das kann man sagen für Markus und für Johannes, für den Johannes. Zwei andere Schreiber haben ihre Berichte nicht unbedingt streng chronologisch geschrieben, sondern zum Teil haben sie den Stoff auch nach inhaltlichen Kriterien angeordnet. Das gilt ja für Matthäus und Lukas. Jawohl, sehr gut. Bin ich froh für den Hinweis. Der vorher das Zitat gelesen hat, war das Luther-Übersetzung. Lukas 1-4. Luther, ja. Dort ist gestanden in Ordnung, oder? Es ist so, dass der griechische Ausdruck bedeutet nicht zwingend zeitliche Reihenfolge, sondern nachher auch eine logische Reihenfolge. Und darum... Wie? In Ordnung, jawohl. Also das kann logisch oder zeitlich sein. Das ist vom Ausdruck her offen, aber man muss doch sagen, durch den Vergleich... Lukas tut das nach logischen, inhaltlichen Kriterien ordnen. Es ist übrigens so beim Lukas, dass das Evangelium selber zerfällt in zwei Hauptteile. Und die zwei Hauptteile, wie wir das noch sehen werden, die zerfallen wieder in 5 Unterteile. Und jeder Teil ist in der Mitte gespalten. So, dass die Berichte sich in der zweiten Hälfte widerspiegeln. Also eine ganz außergewöhnliche, kunstvolle Struktur vom ganzen Evangelium. Also, das wäre zu Schreibweise. Jetzt können wir sagen, auch zwei Schreiber reden besonders von einer amtlichen Herrlichkeit vom Herrn Jesus und zwei von einer persönlichen Herrlichkeit. Ich werde gerade erklären, was das bedeutet. Der Matthäus und der Markus beschreiben den Herr Jesus als König, Matthäus, und Knecht, Markus. Das sind Funktionen, das sind Ämter. Aber der Lukas betont stark die Menschheit von Jesus Christus und der Johannes Gottheit. Das ist nicht das Amt, das ist nicht eine Funktion, sondern das ist das Wesen vom Erlöser. Also haben wir auch da eine Zweiteilung. Amtliche Herrlichkeit, wesensmäßige persönliche Herrlichkeit in Lukas und Johannes. Weiter, zwei beschreiben eine Herrlichkeit von Christus, wo seine Erhabenheit zeigt. Und zwei andere beschreiben eine Herrlichkeit, wo seine Niedrigkeit ausgedrückt. Die Erhabenheit wird ausgedrückt in Matthäus, er ist König. Das ist eigentlich das Höchste, was man sich kann sozial unter den Menschen vorstellen. Und der Johannes beschreibt den Jesus als Gott. Das ist das Höchste, was es absolut überhaupt gibt. Aber der Markus beschreibt den Jesus als Knecht, als Diener. Das ist sein Hauptakzent. Und der Lukas beschreibt ihn als Mensch. Also auch das ist gegenüber seiner Gottheit eine Herrlichkeit in seiner Erniedrigung. Und dann kann man weiter sagen, zwei beschriebene Herrlichkeit, wo der Jesus Christus schon gehabt hat vor seiner Menschwerdung. Und zwei andere beschriebene Herrlichkeit, die er bekommen hat durch seine Menschwerdung. Der Matthäus sagt, Christus ist König. Aber das ist ja schon gewesen vor seiner Menschwerdung. Denn in Jeremia 10 heisst es, dass der Herr ein ewiger König ist. Und der Johannes beschreibt ihn ganz speziell in seiner Gottheit, als Gott, als ewiger Gott. Das ist er eben nicht erst seit seiner Menschwerdung, sondern es ist er schon von jeher gewesen. Und dann haben wir den Markus, der beschreibt den Herr Jesus als Knecht. Und das ist der Herr Jesus geworden, durch das, dass er Mensch geworden ist. Und der Lukas beschreibt ihn eben als Mensch, ganz speziell. Und das ist Christus geworden durch sein Kommen und durch sein Geborenwerden durch die Maria. Und wenn man die verschiedenen Zweiergruppen jetzt sich systematisch aufschreibt, dann stellt man fest, es gibt alle Kombinationen, die möglich sind. Von Zweiergruppen. Und insofern bildet die Evangelien also eine Einheit von diesen zwei und zweimal zwei Zeugen, die irgendwie so verwickelt ist, dass man sie gar nicht auseinanderreißen kann. Und wenn das einerseits eben die Einheit von den Evangelien zum Ausdruck bringt, ist es aber wichtig, als nächster Punkt auch darauf hinzuweisen, dass es auch sehr viel Unterschied gibt in den Evangelien. Und zum Teil sogar Unterschied, wo man beim Lesen als eine Spannung oder als einen scheinbaren Widerspruch kann empfinden. Ein Beispiel: in Lukas lästert einer von den gehängten Verbrecher, mitkreuzigten Verbrecher, lästert der Herr und der andere verweist das ihm. Aber in Matthäus liest man, beide Verbrecher lästern am Kreuz. Und das ist irgendwie für den Leser im ersten Moment ein Problem. Man kann das Problem natürlich auflösen, indem man betont, das ergänzt sich ja. Offensichtlich haben zuerst am Kreuz, es ist ja über Stunden gegangen, haben beide Christus gelästert. Aber der eine ist dann zur Einsicht gekommen und verweist das dann am anderen und sagt, ja, wir haben es eigentlich verdient, aber der ist ja unschuldig. Und so können wir eine ganze Reihe von solchen Beispielen bringen in den Evangelien, wo eigentlich Spannungen sind, wo man aber beim näheren Untersuchen kann doch auflösen. Und das entspricht etwa der Situation von einem Autounfall. Wenn vier Zeugen das gesehen haben, ein ganz besonderer Autounfall, so wie da letztens in Paris, wo es wirklich wichtig ist, dass man da Zeugen einvernimmt und ganz genau weiss, wie das gegangen ist, ja, dann ist es doch logisch zu erwarten, dass die verschiedenen Zeugen zum Teil widersprüchliche Sachen sagen. Nur ist es dann wichtig, dass man die möglichst voneinander trennt, dass die nicht untereinander können austauschen können. Das ist sehr gut. Sonst können sie sich ist ja das die Gefahr von der sogenannten Kollusion, dass sie also miteinander sich absprechen und so vor Gericht können Sachen verheimlichen. Die verschiedenen Aussagen sollte man möglichst trennen, jeder für sich haben. Und wenn die Aussagen scheinbar widersprüchlich sind, dann gibt das den einzelnen Aussagen mehr Gewicht. Warum? Weil dann merkt man, die haben sich nicht irgendwie aus taktischen Gründen abgesprochen, sondern jeder erzählt, was er gesehen hat. Und so haben die Aussagen mehr Gewicht, denn jeder sieht das Ereignis aus einer anderen Perspektive. Und so ist es mit den Evangelisten genau gleich. Und gerade die Tatsache, dass ein Lukas nicht nötig hatte, in einigen Detail schauen, dass es genau tönt wie bei Matthäus, zeigt, dass er völlig Freiheit hatte, die Tatsachen so können beschreiben, wie sie gewesen sind. Und der Matthäus hat nicht müssen schauen, dass er es genau so schreibt wie der Lukas, weil er genau gewusst, dass beide gelästert haben, zum Beispiel. Und kann das so schreiben. Also die können zu ihrer Aussage stehen, haben das nicht angepasst in diesen Details, obwohl der Lukas, wie man aus seinen ersten Vers liest, sehr viel Wert darauf gelegt hat, auf ganz genaue Nachforschung. Also ihm ist gegangen um historische Wahrheit, hat es nicht nötig gehabt, das anzupassen, sondern die Spannungen haben sie können in den Bericht stehen lassen, was für die Wahrhaftigkeit der Zeugen spricht. Dann kommt dazu, effektiv beschreibt ja jeder Evangelist Jesus Christus aus einer ganz anderen Perspektive, mit einem anderen Akzent. Wie gesagt, der Matthäus beschreibt besonders Jesus Christus als der König, Markus als der Diener, Lukas als der Mensch und Johannes als Gott, bzw. der Sohn Gottes. Und das ist sehr interessant, weil man im Alten Testament den Messias so angekündigt findet. In Zacharia 9, kann das jemand lesen? Zacharia 9,
Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin.
Also die Ankündigung alttestamentlich vom Messias ist, siehe, dein König wird kommen. Und das könnte man als Titel setzen, gewissermaßen über das Thema vom Matthäus-Evangelium. Jetzt, wenn wir aufstehen in Zacharia 3, Vers 8, da finden wir gewissermaßen den Titel für das Markus-Evangelium. 3, 8, zweite Hälfte.
Du und deine Brüder, die vor dem Christus im Miteinander ein Zeichen.
Jawohl. Auch das ist eine messianische Ankündigung. Siehe, ich will meinen Knecht kommen lassen. Das als Titel für das Markus-Evangelium. Dann Zacharia 6, Vers 12.
Ein Mann, sein Name ist Trotz, und er wird von seiner Stelle aufgetroffen und den Tempel nach bauen.
Also, siehe ein Mann, er wird von seiner Stelle aufsprossen. Eben gewissermaßen aus der Erde, ein richtiger Erdling, ein richtiger Mensch. Siehe ein Mann, er wird aufsprossen. Das ist der Titel für das Lukas-Evangelium. Und dann für das Johannes-Evangelium haben wir einen Titel in Jesaja 35, Vers 4, wo der Messias nochmal anders angekündigt wird. Soll jemand lesen, bitte?
Sag zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten.
Also da haben wir den Titel, siehe euer Gott, er selbst kommt, als Titel für das Johannesevangelium. Also das Kommen vom Messias in diesen vier Aspekten, bin im alttestamentlich so ausdrücklich für Israel angekündigt. Und dann ist interessant zu sehen, in dieser Vision in Hesekiel 1, wo der Prophet Gott auf seinem Thron sieht, allerdings ein dynamischer Thron mit Rädli. Der Thron wird dreht von vier Cherubim gestalten. Das sind mächtige Engelsorten, wo Gottes Thron verteidigen. Die werden so beschrieben in Hesekiel 1, Vers 10. Kann das jemand lesen?
Ihre Angesichte waren vorn gleich einem Menschen und zur rechten Seite gleich einem Löwen, bei allen Tieren und zur linken Seite gleich einem Tier, bei allen Tieren und linken gleich einem Adler, bei allen Tieren.
Also da haben wir die verschiedenen Gesichter von diesen Cherubim gestalten, die Gottes Thron tragen. Und darauf wird Gott gesehen, wo sitzt wie ein Mensch. Das ist im Vers 26 vom gleichen Kapitel. Also Jesus Christus wird gewissermaßen alttestamentlich schon gesehen, auf dem Thron sitzend und dreht von diesen Gestalten mit diesen vier Gesichtern. Und da können wir sehr schnell die Verbindung machen zu den vier Evangelien. Das Gesicht von einem Löwe, dem König der Tiere, entspricht natürlich dem Thema vom Matthäus-Evangelium. Siehe dein König. Dann das Gesicht von einem Mensch entspricht sehr schön dem Lukas-Evangelium. Siehe ein Mann, er wird aufsprossen. Dann das Gesicht von einem Stier, oder wahrscheinlich in anderen Übersetzungen steht auch Ochse, stimmt's? Ja. Hebräisch Schor kann Ochs oder Stier heißen, zum Beispiel in 5. Mose 22, du sollst dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden, das ist auch Schor, das gleiche Wort. Also, das ist der arbeitende Stier, den tut man kastrieren, das ist ein Ochs. Also, das eines Ochsen Angesicht passt wunderbar zum Markus-Evangelium, denn dort wird der Herr Jesus beschrieben als der Diener, als der Knecht. Und weiter haben wir eines Adlers Angesicht. Ich habe gerade in der Sommerferien Steinadler gesehen, im Wallis kreisen, ganz in der Höhe, ist bis unwahrscheinlich erhabens. Hoch über 3000 Meter Höhe kreisen über den Alpen. Da sieht man die Verbindung sehr schön zum Johannesevangelium, zu dem, wo vom Himmel her auf die Welt gekommen ist, in die Welt gekommen ist, Gott selber, der Sohn, der ewige Sohn Gottes. Und dann finden wir aber die vier Aspekte vom Messias noch in diversen anderen Hinsichten im Alten Testament. Zum Beispiel in den vier Farben in der Stiftshütte und dann auch später im Tempel beim Scheidevorhang. Nämlich Karmesin, Byssus, Purpur, also roter Purpur ist da gemeint, und blauer Purpur. Wenn wir hinten anfangen, blauer Purpur hat die fast eine violette Tongebung, die sehr schön der Farbe vom Himmel im Orient entspricht. Das passt gut zum Johannesevangelium. Gott selber, der vom Himmel her gekommen ist in die Welt. Dann, also aus didaktischen Gründen, und ich ein bisschen springe, ich tue es vom Einfacheren zum Schwierigeren vordringen. Byssus bei Markus, das ist ganzes reines Weiss. Und das passt sehr gut zu dem reinen, sündlosen, vollkommenen Diener. Während dann der rote Purpur sehr gut zum Lukas passt. Denn Lukas beschreibt den Jesus als Mensch und damit auch als der Sohn des Menschen. Der Titel Menschensohn ist ganz speziell ein Titel von Messias nach Daniel 7, Vers 12. Für den Messias, der wird herrschen über alle Völker, über die ganze Welt. Und der Lukas beschreibt den Jesus als der wahre Mensch, der zurückgeht bis auf Adam. Er allein gibt das Geschlechtsregister zurück bis zum Adam. Und sagt, dass der Menschensohn, der von einer Jungfrau geboren worden ist, darum ist er nicht der Sohn der Menschen, wie wir sind. Wir haben immer immer ein älteres Paar. Er ist der Sohn des Menschen in der Einzahl. Und das bedeutet, er stammt nur von einem älteren Paar ab. Und als solcher hat er die Autorität und das Recht über die ganze Welt zu herrschen. Und das ist der rote Purpur, das Königskleid. Ganz ähnlich ist aber Karmesin für Matthäus. Karmesin ist auch ein Rot, allerdings entspricht der Farbe vom arteriellen menschlichen Blut. Ist auch eine Kleiderfarbe, wo nur hochstehende Leute im Altertum getragen haben. Wenn man mit einer Konkordanz mal nachgeht, Karmesin und rotem Purpur, dann findet man das Karmesin an Haufen Stellen, speziell in Verbindung mit Israeliten. Und der rote Purpur, da findet man besonders viele Stellen in Verbindung mit nicht-jüdischen Herrschern. Und so passt natürlich der Karmesin ganz speziell für den König von Israel. Das ist Betonung in Matthäus. Während eben der rote Purpur gut passt für den Messias, für alle Völker. Dann können wir auch noch gerade eine Verbindung machen, und da gibt es gerade mal einen Abschnitt für Fragen, nach der Einleitung. Dann finden wir die vier blutigen Opfer im Alten Testament. Das haben wir ja letztes Jahr an einem Bibelstudietag durchgenommen. Die vier verschiedenen Typen. Brandopfer, Sünd- und Schuldopfer und Friedensopfer. Beim Brandopfer in 3. Mose 1 finden wir ein Opfer, wo zur Herrlichkeit von Gott war. Aufgestiegen ist zum Wohlgefallen vor Gott. Und das passt ganz speziell zum Johannesevangelium, denn wir werden noch sehen, dort geht es immer darum, dass Gottes Sohn in die Welt gekommen ist, um den Vater zu verherrlichen. Das Brandopfer war zur Herrlichkeit von Gott. Dann ein Sünd- und Schuldopfer, das können wir gut mit Matthäus und Markus in Verbindung bringen. Und zwar Schuldopfer mit Matthäus. Beim Schuldopfer war es so, wenn man also jemandem, sagen wir, 2000 Schekel gestohlen hat, dann ist ja das eine Sünde gegen Gott. Aber es ist auch eine Sünde gegen einen Mensch. Und es ist damit auch ein Schaden entstanden. Also die Sünde, stellen ist objektive Sünde vor Gott, aber die Sünde bewirkt einen Schaden. Und beim Schuldopfer hat man müssen ein Opfer bringen für die Sünde, die man begangen hat. Und dann hat zum Opfer dazu gehört, dass man die 2000 Schekel zurückgibt und 20% dazu. Also man musste wieder gut machen, und zwar darüber aus. Und es geht also um die Frage von der Schuld. Und nur im Matthäus-Evangelium ruft die aufgebrachte Volksmenge in Jerusalem zum Pilatus: Sein Blut komm über uns und unsere Kinder. Wir sind bereit, Konsequenzen von unserer Tat auf uns zu nehmen. Das, was es auswirkt. Die Schuld davon. Aber wir wissen, dass es ja ganz unmöglich gewesen ist. Und darum zeigt eigentlich der Matthäus in der Beschreibung vom Opfertod, dass Christus sogar gestorben ist, für die Schuld von Israel gut zu machen und wieder in Ordnung zu bringen. Und das ist ja wunderbar, der letzte Vers vom Prophet Joel, wo das messianische Reich in der Zukunft beschrieben wird, heißt es von Gott, er werde Israel, er werde Juden reinigen von dem Blute, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Also die Blutschuld wird durch das Opfer Christi selber auch wieder gut gemacht werden. Dann haben wir aber das Opfer für die Sünde aus 3. Mose 4. Das passt gut zum Markus. Dort ist Betonung weniger auf der Auswirkung als vielmehr auf der Quelle. Denn es ist das böse Wesen im Mensch, wo die Ursache ist, dass wir Sünde tun. Und so ist der Herr Jesus nicht nur gestorben für die Sünde objektiv, die wir begangen haben, sondern ist gestorben für das, was wir in uns selber sind. In unserer menschlichen Verdorbenheit. Und die Verdorbenheit kommt in Markus so zum Ausdruck. Es wird von Anfang an gezeigt, wie er dient hat. Und am Schluss wird dafür gekreuzigt. Also die Bosheit vom Mensch wird so offensichtlich im Markus-Evangelium. Da kommt jemand, tut nur Gutes, macht alles wohl und nachher wird er dafür auf die grausamste Art, die es gibt, umgebracht. Aber der Markus beschreibt mit seiner Opferbeschreibung von Christus am Kreuz, er ist auch gerade für das Problem gestorben. Und dann bleibt noch das Lukas-Evangelium, das Dank- und Friedensopfer. 3. Mose, in 3. Mose 3 und 7 haben wir das. Das war ein Gemeinschaftsopfer gewesen. Also wenn wir halt wollen Gemeinschaft haben mit anderen, im Tempel hat man können ein Friedensopfer bringen. Da hat man einen Teil davon für Gott verbrannt und einen Teil hat man dafür essen und mit den Eingeladenen teilen. Dann also Menschen untereinander Gemeinschaft. Und wir werden noch sehen, denn bisher ist jetzt alles nur Behauptung gewesen. Das werden wir jetzt alles noch dann abstützen aus dem Bibeltext selber. Im Lukas-Evangelium finden wir am meisten Beschreibungen von Psyche vom Herrn Jesus. Mit Menschen, wo er eingeladen ist, wo er mit Menschen zusammen ist. Und das passt also sehr gut zum Lukas-Evangelium, der Aspekt der Gemeinschaft. Zum Beispiel nur in Lukas haben wir die Geschichte mit dem Zachäus, wo der Herr Jesus sagt zu dem Oberzöllner, heute muss ich zu dir heimkommen. Und nachher kann er sagen, dieser Familie, dem Haus ist Heil widerfahren. Das ist das Friedensopfer. Und auch nur im Lukas finden wir, wie der Herr Jesus zu einem der gehängten Verbrecher sagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also Gemeinschaft, das Gemeinschaftsopfer, das Friedensopfer. Gut. Ja, gern. Jetzt müssen wir ein bisschen Zeit haben für Fragen noch.
Und es soll geschehen, wenn er die einen von diesen Dingen schuldig wird, dann bekennt er, worin er gesündigt hat, und er bringe dem Herrn sein Schuldopfer für seine Sünde, die er begangen hat, ein weibliches Tier und Kleinvieh, ein Schaf oder ein Ziege zum Sündopfer. Dann wird das Sünde Schuldopfer gleichgesetzt.
Ja, also. In 3. Mose 5, Vers 5 wird der gleiche Ausdruck Schuldopfer effektiv auch verbraucht für ein Sündopfer. Aber weil das besonders darum geht, um ganz konkrete Verschuldigungen, also ganz bestimmte Taten, die da als Schuld bezeichnet werden. Aber man sieht dann, es wird in einen anderen Typ unterschieden. Erst ab 3. Mose 5, Vers 14. Und dort geht es darum, dass man dann hat müssen bei Wiedergutmachung auch noch dazufügen. Und diese Opfer werden dann jedes Mal auch Schuldopfer genannt. Das zeigt aber, dass die beiden Opfertypen sehr grosse Nähe haben. Eben, dass sogar in gewissen Fällen kann sogar Sündopfer als Schuldopfer bezeichnet werden. Aber trotzdem können wir sehr klar zwei Opfertypen in Verbindung mit Sünde unterscheiden. Also eins, wo es einfach darum geht, dass die Sünde bekannt wird und das Opfer gebracht wird. Das ist das eine, wo normalerweise Sündopfer genannt wird. Im Ausnahmefall auch Schuldopfer. Und dann der andere Typ, wo eindeutig Schuldopfer genannt wird, das ist ein Opfer, wo man hat müssen, etwas wieder erstatten. Also man kann sagen, von der Begrifflichkeit im Alten Testament werden die beiden Opfer manchmal überschnitten gebraucht. Und trotzdem kann man also von der Gesetzgebung im Alten Testament ganz klar die zwei Opfertypen unterscheiden. Ist das nur klar so? Ja, die Überraschung ist die, dass effektiv das Wort Schuldopfer auch fürs andere Opfer kann gebraucht werden, je nachdem. Aber zum Beispiel im Psalm 40 werden beide Opfertypen zusammengefasst als Opfer für die Sünde. Das ist auch Schuldopfer, wird dort Sündopfer genannt. Also die werden effektiv, in beide Richtungen werden sie von dem Begriff überschnitten und trotzdem sieht man, es gibt zwei verschiedene Typen. Also im Fall von Diebstahl hat man ein ganz bestimmtes Opfer gebracht und im Fall von, sagen wir, irgendein Vergehen, wo zwischen dem Mensch und Gott ist, hat man das andere, den anderen Typ von Opfer für die Sünde gebracht. Also man muss weniger kleben am Ausdruck selber, als vielmehr an den beiden Typen, wie sie im Gesetz unterschieden werden. Ja, das ist nochmal eine Frage. Jawohl, genau das ist das, was ich auch will sagen, das eine hat mehr Bezug auf die Auswirkung von der Sünde und das andere mehr auf die Quelle von der Sünde.
Wo hat die Anmerkung gestanden, die Profit-Anmerkung? Bei 3. Mose 5, Vers 5,
Gut. Ja, sind noch weitere Fragen?
Noch Bemerkung dazu, die gute Nachricht, die gesetzt, die kühne Opfer, wo Elberfelder Sündopfer hat und Wiedergutmachungsopfer, das wo Schuldopfer hat, oder Elberfelder. Das ist dann noch klären, wie das heißt.
Ja. Gut, ich meine, von den Ausdrücken im Hebräischen ist es, Sündopfer heisst Chatat, das ist das gleiche Wort wie Sünd. Also bestimmte Tatsünd. Aber das Opfer heisst einfach Sünd. Und weil es gewissermaßen einfach, das Böse an sich wird dort gut gemacht. Und das mit Schuldopfer, wo es eben um eine Wiedergutmachung geht, das meint eine Schuld, die gegenüber jemand anderem besteht. Also das Wort heisst einfach Schuld, nicht mal Schuldopfer, sondern Schuld. Das eine Opfer heisst Sünde und das andere heisst Schuld. Aber wie gesagt, wird manchmal von der Begrifflichkeit wird es überschnitten gebraucht, aber es sind doch zwei verschiedene Opfer, wo man kann unterscheiden. Das eine geht eben ums Sühnung und das andere um Wiedergutmachung. Also das hilft. Ja? Ja, das ist eine sehr schwierige Stelle, aus dem Grund, weil die Doppeldeutigkeit in dem Wort Chatat drin steht. Also haben gewisse schon gedacht, die Sünde lagert vor der Tür, beim Kain. Das bedeutet, ein Sündopfer wartet jetzt dann, dass es kann gut machen, was du jetzt dann möchtest tun. Das ist aber keine gute Erklärung dort für die Stelle, und zwar aus folgendem Grund. Ich kann das schnell aufschlagen. 1. Mose 4, Vers 7. Ist es nicht so, dass es sich erhebt, also das Angesicht, wenn du wohl tust, und wenn du nicht wohl tust, so lagert die Sünde vor der Tür. Auf Hebräisch ist da in der Grammatik ein Anomalie, sagt man dem. Also etwas, wo eigentlich gegen die Grammatik verstoßt, die normale. Weil Chatat ist eigentlich ein weibliches Wort. Auf Hebräisch auch, die Sünde. Aber das Verb lagern ist männlich. Rovets und wird speziell zum Beispiel gebraucht für das Lagern von Leuch. Und dass also plötzlich da ein Wort, das normalerweise ein weibliches Geschlecht hat in der hebräischen Grammatik, plötzlich so verwendet wird, wie es mit männlichem Geschlecht, darum ist das Wort Lagern ist ein Partizip, männlich, das macht deutlich, es geht da um das Bild von einem Leuch. Quasi das Böse wird dargestellt wie ein Leu, wo da nur noch wartet, bis er kann den Keim zwischen Pranken nehmen. Und das ist genau der Sinn, wenn Gott sagt, weiter, und nach dir wird sein. Das ist nicht mehr männlich. Sein Verlangen sein, das bezieht sich zurück auf Sünde, wo da effektiv männlich verwendet wird. Sünde wird nach dir verlangen, du aber, anstatt wirst, kann man auch übersetzen, sollst über ihn herrschen. Das heisst, der Kain wird bedroht, Sünd möchte ihn quasi bedrängen zwischen Pranken nehmen, aber der Kain, er soll über Sünd herrschen. Also Gott warnt dann wirklich, pass auf, was du machst, du darfst dich nicht von dem Bläu in Pranken nehmen lassen. Und das hat er nicht befolgt. Und darum ist es dann zum Brudermord gekommen. Also das ist es ganz interessante Stelle von der Grammatik her, die darauf hinweist, es ist nicht Sündopfer gemeint. Noch andere Fragen? Zum bisherigen? Nicht? Dann können wir vielleicht noch den letzten Punkt abschliessen von der Einleitung, dass wir dann nach der Pause, jetzt machen wir eine 10 Minuten Pause, könnten die vier Evangelien einmal ein bisschen genauer anschauen, um das zu beweisen, was bisher behauptet worden ist. Es fällt auf beim Lesen, dass drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, besonders viel gemeinsam mit Bericht haben. Und wegen dem nennt man die synoptischen Evangelien. Während das Johannes-Evangelium sehr für sich auf der Seite steht, mit sehr viel Stoff, wo man gar nicht findet in den anderen Evangelien. Das hängt übrigens auch mit dem zusammen, dass die drei ersten besonders den Dienst vom Herrn Jesus in Galiläa beschreiben, während der Johannes sehr stark seinen Dienst beschreibt in Judäa. Also auch da ganz ein deutlicher Unterschied im Blickwinkel. Und wegen dem nennt man die drei ersten die synoptischen Evangelien. Synoptisch heisst aus der gleichen Optik schauen, also aus dem gleichen Gesichtswinkel schauen. Und so haben wir also eine Einteilung mit den Evangelien nicht nur in 2 und 2, sondern auch in 3 plus 1. Wir haben ja aus 5. Mose 19, Vers 15 gesehen, vor Gericht müssen 2 oder 3 Züge auftreten für eine Sache. Also 2 ist Minimum, besser wäre 3. Und so haben wir in den Evangelien 3 Züge, die auftreten. Aber Gott gibt uns noch einen dazu. Zumal auch noch mal betonen, es soll ganz ein besonders glaubwürdiges Zeugnis geben. Ich begnüge mich nicht einmal mit der erwünschenswerten Zahl 3, sondern gebe noch mal einen dazu. Also 2 mal 2 oder 3 plus 1. Ja, dann würde ich sagen, machen wir 10 Minuten Pause.